If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Hallo meine lieben Enliven People und willkommen damit zur zweiten Folge meines Bücherclubs bei Enliven. Ich präsentiere euch passende Romane für Spielende. In der Videobeschreibung habt ihr den Link für die erste Folge. Da empfehle ich euch Literatur zu, jetzt müsste ich mich selber dran erinnern, was habe ich euch da eigentlich erzählt? Richtig. Literatur zu God of War, Literatur zu Deathloop, Literatur zu Call of Duty, Literatur zu Far Cry und Life is Strange. Und heute machen wir weiter mit anderen Titeln. Dann fange ich jetzt mal mit einem interessanten Fall an, nämlich welche Bücher, welche Literatur kannst du, Taneros alias Michael alias Taneros bei Enliven, welches kannst du mir empfehlen, wenn ich Silent Hill favorisiere, wenn ich Silent Hill total gerne spiele und das nochmal in Buchform erleben möchte? Da kann ich euch tatsächlich drei verschiedene Dinge empfehlen. Wenn ihr das so realistische an Silent Hill mögt und das Unheimliche mögt, dann kann ich euch definitiv auch einen fantastischen Autoren empfehlen, nämlich Franz Kafka und vor allem Der Prozess. Warum passt das so gut zu Silent Hill? Weil auch Silent Hill immer nachgesagt wird, dass es sehr kafkaeske Situationen sind und dieses Adjektiv kommt nicht von ungefähr. Es beschreibt damit typische Literatur von Franz Kafka eben, dessen Romane sich dadurch auszeichnen, dass die Figuren in Albtraumlandschaften leben. Sie sind nicht so super deutlich als Albtraumlandschaften, aber all diese Welten folgen ganz merkwürdigen, bizarren Regeln und Situationen und Figuren stolpern von einer Situation ins andere und Figuren kommen da auch irgendwie nicht raus, aber haben sich auch so gewissermaßen ihrem Schicksal ergeben. Und bei der Prozess geht es um eine Figur, die eines Tages einfach verhaftet wird und beschuldigt wird. Diese Person erfährt nie, wofür eigentlich, und durchläuft alle Stationen, die solcher Gerichtsprozess halt eben hat. Eben einem Apparat ausgesetzt zu sein und nicht zu wissen, was der eigentlich von einem will, aber sich aus so einer aussichtslosen Situation irgendwie herauskämpfen zu wollen. Und das ist natürlich auch typisch für Silent Hill. Und ich finde Franz Kafka einfach so unheimlich, also ohne Horror zu haben. Da laufen keine Monster rum, aber es ist sehr, 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 sehr unheimlich. Jetzt würde man fragen, das ist so ein altes Teil. Ist das denn wirklich noch gut zu lesen? Von den alten Teilen, würde ich sagen, also von den alten Schinken aus der Vergangenheit, mit denen man euch im Deutschunterricht gequält hat, ja, definitiv. Franz Kafka, Der Prozess, liest sich sehr, sehr gut runter und erzeugt auch immer wieder beklemmende Gefühle, so wie ihr sie ja auch in Silent Hill erlebt. Was passt am besten zu Silent Hill? Tatsächlich Shutter Island von Dennis Lee Hain. Und da empfehle ich euch sowieso den Film, aber auch tatsächlich das Buch, weil ich das nochmal tatsächlich deutlich besser finde, weil da doch divers mehr Situationen kommen, die es nicht in den Film geschafft haben und die diese Kulisse unglaublich gut abrunden. Diese Werke, sowohl der Film als auch das Buch, die funktionieren beim ersten Durchlauf und sie funktionieren beim zweiten Durchlauf. Das sind zwei verschiedene Lesarten, das sind zwei verschiedene Arten, das zu erleben, aber ich will euch nicht um die allererste berauben, weil das ist tatsächlich auch einer der interessantesten. Und bei Shutter Island muss ich vor allem an Silent Hill 2 denken. Es geht um eine Person, die eine Detective, der sich auf eine Insel begibt, wo es eine Nervenheilanstalt gibt. Aus dieser Nervenheilanstalt ist eine Patientin geflohen und er zieht dorthin, um diesen Fall zu lösen, um diese Patientin wiederzufinden, aber damit hat es sich nicht getan. Das Ganze hat ganz, 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 ganz viele Schichten und er vermutet auch, dass tatsächlich in dieser Heilanstalt illegale Experimente durchgeführt werden und dass sein Trip dorthin, diesen Fall anzunehmen, eigentlich nur ein Vorwand ist, weil es hier um was gänzlich anderes geht. Und diese Aussage, es geht hier um was gänzlich anderes, das kann man achtfach unterstreichen. Prüfung, Rätsel, der Kampf mit den inneren Dämonen, das ist alles, könnte man sagen, Silent Hill. Es gibt diverse Menschen, die nach Silent Hill gerufen werden aus unterschiedlichen Gründen und Silent Hill ja auch eine Stadt ist, die Psyche ihrer Besuchenden absorbiert und dann gewissermaßen die Ängste und Monster, die Dämonen der Vergangenheit dieser Personen quasi auf diese Menschen loslässt. Shutter Island ist wirklich würdig, genau diesen ganzen Apparat sich auf eine andere Weise und eine ähnliche Weise damit zu beschaffen. Zum Letzten, ich habe schon jetzt das Gefühl, das ist eine reine Silent Hill-Folge. Nein, habt keine Sorge, wir gehen gleich in ein anderes Genre. Aber ich möchte noch das dritte Buch hier empfehlen, weil ich mir dachte, zwei sind irgendwie zu wenig und drei ist eine hübschere Zahl. Alle guten Dinge sind drei. möchte ich noch zuletzt den Roman ansprechen, der tatsächlich eine inspirative Vorlage für Silent Hill gewesen ist. Und natürlich muss man dann Dostojewski Schuld und Sühne in den Kreis werfen, wenn ihr eine passende Literatur für Silent Hill 2 sucht. Es ist nicht nur die Vorlage, also könnt ihr nicht euch gewissermaßen nur mit dem Teig für Silent Hill 2 beschäftigen, sondern auch mal ein gänzlich anderer Trip. Und Schuld und Sühne geht es um einen Studenten, einen verarmten Studenten, der einen Doppelmord begeht und dann einfach mit dieser Schuld nicht leben kann. Und das ist natürlich auch sehr dem Silent Hill 2 sehr ähnlich, da sieht man natürlich auch die Bezüge. Und was ich spannend finde bei Dostojewski Schuld und Sühne, es ist nicht nur, ich finde es immer schade bei Geschichten, wenn man sagt, okay, das ist die Handlung. Es ist ein Racheplot, es ist ein Schuldplot, es ist ein Abenteurerplot. Und das Schöne ist, Dostojewski Schuld und Sühne bietet sehr, sehr viele Überraschungen und Abzweigungen. Und es geht nicht nur um dieses eine Verbrechen, das ist quasi der Auslöser für eine neue Situation. Aber es geht auch viel mehr um das Leben von Raskolnikow, wie er mit seiner Schwester zusammenlebt, wie er mit seiner Familie interagiert, welche Probleme wiederum diese Familie hat und wie er doch dieses ganze Leben drumherum managen muss und dann tatsächlich jemand Neues kennenlernen und die hat auch wiederum Probleme. Es ist sowohl dieses Psychodrama, dieses Psychogramm von Raskolnikow, aber es ist auch gleichzeitig, wie er eben in dieser russischen Gesellschaft Anfang des 20., Ende des 19. Jahrhunderts lebt. Die Zahlen müssen nicht stimmen, aber ich habe ungefähr richtig getroffen, wie das dort ist. Und wenn man sich auf die Namen einlässt, die allesamt russisch sind und schwer auseinanderzuhalten sind, aber mit einer gewissen Zeit kriegt man das hin. Dostojewski, dafür, dass dieser Roman fast 200 Jahre alt ist, liest sich das noch richtig, richtig, richtig gut. Und ich finde es interessant, Silent Hill ist der Literatur so verwandt. Es ist zwar ein Spiel, aber es hat so von den Bedeutungen und den Mythen und wie es mit seiner fast schon unheimlichen Sprache spricht. Ich finde, die Stadt Silent Hill spricht eine eigene Sprache, nämlich die Sprache des Unheimlichen. Und deswegen sage ich, Silent Hill hat ganz viel Verwandtschaft mit Videospiel und Literatur. Es ist wirklich eine sehr starke Literatur. Und wenn ihr euch quasi vor allem mit diesem literarischen Wesen von Silent Hill beschäftigt, wie es linguistisch, wie es sprachlich, wie es metaphorisch, wie es mit Symbolen arbeitet, lest Franz Kafka Der Prozess, lest Dennis Lehane Shutter Island und lest Dostojewski Schuld und Sühne. Bitte Schuld und Sühne, denn es gibt tatsächlich auch eine neue Ausgabe, die heißt Verbrechen und Strafe und das fühlt sich einfach falsch an. Das ist das Gleiche, wie wenn man die Witcher-Romane lesen will und dann nur noch diese neuen Netflix-Editionen kaufen kann, die übelst hässlich aussehen, weil sie glitzern, weil irgendwie Buchcover glitzern müssen. Das ist das Gleiche. Bitte kauft Schuld und Sühne, nicht Verbrechen und Strafe, aber vielleicht ist das auch eigentlich mein eigenes Problem. Es ist halt oft so, dass man ganz, ganz viel Literatur rausschmeißt, wo man nicht denkt, dass das für einen in Frage kommt, weil sie eben so alt ist. Und da würde ich nochmal wirklich differenzieren. Ja, es gibt Sachen, die kann man heute wirklich nur sehr schwer lesen. Ich denke da vor allem an Thomas Mann, Der Zauberberg. Das ist wirklich schwer zu lesen. Das fühlt sich so an, das merkt ihr vor allem bei älteren Filmen, da halten Kameras irgendwie auf alles Mögliche drauf, weil sie sich wahrscheinlich erfreuen, diese Technologie, wir können mit der Kamera Dinge aufnehmen. Und gefühlt habt ihr das in der Literatur auch manchmal früher gehabt, dass es noch irgendwie cool war. Oh mein Gott, er beschreibt eine Szene. Oh mein Gott, er nimmt wirklich alles, jegliches Detail auf. Und heutzutage ist das alles natürlich etwas dünner, es ist etwas strukturierter, es ist etwas straffer gezogen, weil auch einfach Erzählungen heutzutage nicht mehr so detailliert sein müssen, weil die Kernpunkte von Erzählungen Emotionen und Menschen und Schicksale sind. Und in alten Romanen habt ihr vor allem ganz viel, ihr habt einfach Momentbeschreibungen, weil, ich weiß nicht, es kommt aus einer anderen Zeit, da hat Literatur auch, glaube ich, nochmal gänzlich anders funktioniert, aber vieles davon ist heutzutage langweilig. Aber ich sage euch, bitte schreibt alte Schinken nicht ab, fragt danach, was davon heutzutage noch lesbar ist. Ich könnte jetzt einen riesigen Monolog darüber halten, aber wenn ihr mal wirklich überrascht werden wollt, was ein alter Roman ist, der aber sich so liest, als wäre er heute noch ein Bestseller, dann lest Robert Louis Stevenson Die Schatzinsel. Das war damals in seiner Zeit war das Harry Potter für die Leute und es liest sich einfach so fantastisch und ihr werdet nicht glauben, dass so viele Jahrhunderte zwischen euch und dieser Person liegen, aber der schreibt so, als ob er auch alle Schreibenden heutzutage auseinandernehmen könnte. Dieser Mann hat ein Talent dafür, spannend zu schreiben. Einfach nur spannend, euch immer weiter anzutreiben. Er hat einen Schreibstil, dass ihr es nicht aus der Hand legen könnt, auch wenn ich diese Phrase eigentlich nicht verwenden möchte. Okay, Silent Hill overdumped, jetzt habt ihr natürlich extrem viel gehört. Lasst uns mal eine riesige Reise machen, das passt nämlich jetzt perfekt vom Horrorgefilde in das archäologische Gefilde. Ihr kennt die Mayas, ihr kennt die Inkas, aber ihr habt wahrscheinlich noch nie von den Mosquitia gehört, nämlich das ist tatsächlich eine Zivilisation in Brasilien, über die nicht viel bekannt ist, und da gibt es ein Buch, das ich euch unbedingt empfehle, wenn ihr große Fans von Tomb Raider und Uncharted seid. Jetzt haben wir jetzt nicht mit fiktiver Archäologie zu tun, sondern tatsächlich echter Archäologie, die so tatsächlich stattgefunden hat. Und dazu kann ich euch das Buch Darkness Preston, die Stadt des Affengottes, empfehlen. Darkness Preston hat als Journalist an einer Expedition in den Bereich Mosquitia unternommen, wo es tatsächlich verborgene Ruinen gibt, die über Jahrhunderte nicht gefunden sind. Und er nimmt tatsächlich an einer Expedition teil, bei der man diese Ruine findet. Und es ist irgendwie auf zwei Arten so cool, weil erstens fängt er wirklich, dieser Journalist, fängt bei der Vorgeschichte an, was man über dieses Volk weiß, wie viele verschiedene Expeditionen es tatsächlich gegeben hat, das zu finden, dass Leute das tatsächlich schon mal gefunden haben, Kartenmarkierungen hinterlassen haben, die dann aber verschwunden sind, und tatsächlich dann bis dahin dazu, dass die Regierung überreden müssen, dass sie diese Expedition unternehmen dürfen, dass die mit einem Flugzeug über dieses Gelände fahren, wo ihr wirklich den gefährlichsten und brutalsten Dschungel hat, dass die tatsächlich dort auch landen, unter den schlimmsten Bedingungen diese Ruine finden, und welche krassen Nachwirkungen die Entdeckung dieser Ruine, welche Nachwirkungen das hat und welchen hohen Preis sie dafür zahlen müssen. Es liest sich so unglaublich spannend, und hinzu kommt, es ist auch noch alles echt. Das ist auch alles wirklich nicht erfunden, sondern tatsächlich echt. Und das gibt einem krassen, das ist, als ob ich wirklich Real Life Indiana Jones erlebe. Und Douglas Preston schreibt das so fantastisch. Ihr habt tatsächlich auch noch wirkliche Fotografien von dieser Expedition. Es ist einfach nur so cool. Und es ist eigentlich so unverschämt easy gewesen, dass ich das nicht mal durch eine Recherche gefunden habe, sondern einfach bei Amazon was gesucht habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, weil, also ich betrachte bei diesen, ich finde solche Schatzsuchen nach solche Literatur für Spielende, finde ich es immer cool, wenn es super schwer war, das zu finden, und wenn ich richtig lange gesucht habe. Und bei manchen Schätzen denke ich mir halt so, das war jetzt irgendwie super easy. Aber unabhängig, also das, ich bin nicht mal, ich, es, ja, es war super einfach, das zu finden, aber das macht es nicht weniger toll. Es wäre noch toller, wenn es super schwierig gewesen wäre, dieses Buch zu finden. Aber Darkness Preston, die Stadt des Affengottes. Ihr werdet mir jetzt schon dankbar sein. Ich kann euch sagen, wenn ihr das in euren Einkaufskorb tut, dürft ihr schon fröhlich sein. Und wenn es ankommt, dürft ihr schon fröhlich sein. Ihr dürft euch schon glücklich schätzen, bevor ihr anfangt zu lesen, einfach nur, dass ihr es jetzt kennt. Ab jetzt wird es nur noch, also ab jetzt besteht euch eine epische Reise bevor, und je länger ich darüber rede, desto mehr würde ich es jetzt eigentlich gerne lesen, aber ich bin gerade in einem Video, deswegen mache ich das danach. Aber ja, wenn ihr Uncharted, Indiana Jones, Tomb Raider mögt, lest wirklich die Stadt des Affengottes von Darkness Preston, der tatsächlich auch fiktive Romane, die sich auch um Archäologie drehen, aber ich finde es irgendwie cool, weil das halt wirklich tatsächlich, es ist echt. Heute so krass begeistert, ich komme gar nicht mehr aus dem Labern raus. Diese Folge wird, ich habe keine Kontrolle über diese Folge, aber vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Umso froher bin ich, dass ich mir gar nicht so viel vorgenommen habe, weil ich dachte schon, ja, darüber redet er jetzt 5 Minütchen. Nein, redet er nicht, und ich habe keine Kontrolle mehr, aber es ist nicht schlimm, weil das ist ja mein Problem, weil ich es am Ende schneiden muss und ihr könnt es euch einfach ansehen. Ich merke die Konstellation dieser Bücher, das ist sehr, sehr schlimm. Ich hätte, glaube ich, ein paar weniger epischere Sachen reinnehmen müssen, aber gut, egal. Wenn ihr etwas Ähnliches wie Max Payne oder Mafia lesen wollt, dann empfehle ich euch jetzt wirklich was richtig Tolles. Das habe ich tatsächlich, ihr müsst euch überlegen, wenn ich Urlaub mache, darf ich mir, weil meine Partnerin mir sagt, also das Schlimmste, wenn man mit mir Urlaub macht, ist, dass ich extrem viele Bücher mitnehmen möchte. Und meine Partnerin hat dann immer ein Auge drauf und sagt, wir reisen nur mit begrenzten Kapazitäten, bitte nimm nicht so viele Bücher mit. Und dann muss ich mich ja auf wenig Literatur beschränken. Und das erhöht ja den Druck, weil wenn es schlechte Literatur ist, dann habe ich den gesamten Urlaub kein richtiges gutes Buch zu lesen. Und Unterwegskäufe sind dann immer, oh, es sind so Verzweiflungskäufe. Und es gibt nichts Schlimmeres als Verzweiflungskäufe bei Literatur. Und ich habe letztes Jahr, war ich mit ihr Kajak fahren. Und ihr fahrt mit einem Kajak, mit einem Zelt, fahrt zum Zeltplatz, baut euer Zelt auf, baut es wieder ab und ladet alles ins Kajak. Ihr könnt sogar noch weniger mitnehmen. Und ich habe vielleicht nur 2 Bücher dabei gehabt. Und das Buch, was ich dabei hatte, war wirklich, ich war mir nicht sicher. Es war Rote Ernte von Dashiell Hammett aus dem 20. Jahrhundert, vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts. Einer der Begründer des Film Noirs, also bevor es Film Noir Filme gab, gab es auch schon vor allem Literatur, diese ganz spezielle Krimi, diese dunkle Krimi-Richtung gegangen ist. Und das ist eines seiner Werke, und ich habe andere Sachen von ihm gelesen, und ich muss sagen, das ist so mit Abstand sein Bestes. Es ist tatsächlich sogar sein Debüt, Rote Ernte. Wenn ihr Mafia mögt, wenn ihr Max Payne mögt, ich kann es nicht genug beschwören, wenn ihr Max Payne mögt, lest dieses Buch. Es ist so super witzig, was ich an Krimis langweilig finde, oft an meisten Krimis und vor allem am Tatort. Und ich finde es irgendwie so, das ist so dasjenige, was Deutschland hervorgebracht hat, den Tatort. Kommissare, die sich bei der Currywurstbude treffen, private Probleme haben, dann zu einem Mordfall gerufen werden, der irgendwie immer auf 5 verschiedene Weisen gelöst werden kann, weil es immer die gleichen Motive, weil es immer die gleichen Abläufe sind. Und am Ende treffen sie sich wieder bei der Currywurstbude und dann haben sich tatsächlich auch die kleinen privaten Probleme gelöst. Weiß ich nicht, er hat gerade Stress mit dem Hund oder so. Es ist so unverschämt, bodenständig, langweilig, als ob es euch quälen will. Als ob es sagt, nein, wir dürfen auf keinen Fall auch nur eine Spur Spannung in unserem Plot haben. Und was ich so toll finde, ist immer bei Krimi-Handlungen, wenn sie so richtig frech, unverschämt, brutal ihren Verlauf einfach verlassen. So nach Motto, das sind die Schienen, aber ist mir scheißegal, ich fahre jetzt rechts runter und ab durch den Wald. Dashiell Hammett, Rote Ernte. Ihr habt einen Inspektor, einen Privatdetektiv, der für einen bestimmten Fall in eine Stadt gerufen wird. So, und das löst sich relativ schnell auf. Die Stadt hat nicht unbedingt Bock auf ihn, dass er da anfängt zu graben, ne? Ist halt so ein Schnüffler. Und gibt es einen Mordversuch auf ihn, und der wird eigentlich relativ schnell abgehandelt. Aber das nimmt er derart persönlich, dass er sich sagt, nein, ich werde diese ganze Stadt vernichten. Ich werde diese ganzen kriminellen Strukturen ausmerzen, einfach nur aus Prinzip. Und das ist so unglaublich unterhaltsam, weil Dashiell Hammett hat so ein Talent dafür, Protagonisten, also so richtige Antagonisten zu schreiben. Das sind Schachspielende. Das sind Menschen, wo ihr immer denkt, wie viel von dem, was sie gerade tun, ist geplant und wie viel denken sie sich noch zusätzlich dabei? Also wie viele Stufen hat dieser Plan und verfolgen die überhaupt einen Plan? Und es ist so unglaublich, wenn diese Figuren improvisieren und man dann merkt, nein, das war alles beabsichtigt. Und wie er da wirklich von einer Person zur anderen rennt und alle miteinander in einen Krieg führt, es liest sich so unglaublich unterhaltsam, quasi ihm so ein bisschen als sein Partner über die Schulter oder seine Partnerin über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie er diesen Laden komplett auseinander nimmt und da wirklich keinerlei Skrupel kennt und so clever ist. Also Dashiell Hammett hat ein fantastisches Talent dafür, clevere, schmierige Helden zu schreiben. Es war ultra unterhaltsam. Und ich bin total gerne Kajak gefahren, aber ich dachte mir immer jedes Mal, oh, ich habe wieder richtig Bock auf Kajak fahren und danach habe ich wieder richtig Bock auf Dashiell Hammetts Rote Ernte. Es ist wahrhaft, der Titel trifft es ganz gut, es ist eine rote Ernte. Könnt ihr euch erinnern, als ich eben noch sagte, es war eine super schlechte Idee, diese Konstellation von Büchern reinzunehmen, weil ich dann gar nicht mehr aufhören kann zu reden? Ich werde das für Folge 3 auf jeden Fall berücksichtigen, dass ich ein paar langweiligere Sachen mit reinnehme. Ich darf mich nicht selber so pushen. Es ist so ultra gefährlich, mich über Literatur reden zu lassen. Also ich dachte gerade eben Silent Hill. Nein, Literatur ist allgemein super schlimm bei mir. Meine Zunge ist manchmal wie ein Golden Retriever in einem Sportgeschäft voller Tennisbälle. Die wohl schwierigste Challenge ist, und das werde ich wahrscheinlich in jeder Folge immer mal wieder erwähnen, die schwierigste Challenge ist, wenn ihr Bioshock-Fans seid, was kann ich euch zu Bioshock empfehlen? Vieles und gleichzeitig gar nichts, weil das ist ein Genre, ein Studio ist meisterhaft, wenn es ein Genre kreiert, das neu ist und wenn nichts so vergleichbar ist, nur vielleicht nur annähernd, aber wenn dann erst Schreibende kommen müssen und sagen, boah, das braucht einen Roman und das wäre eine interessante Idee, ob ich mal einen Bioshock-esken Roman schreibe. Interessant. Unabhängig davon, literaturtechnisch kann ich euch mehrere Sachen empfehlen. Ich fange langsam an. Philip Reeves' Mortal Engines Krieg der Städte ist ein Buch, wo ich sage, es könnte auch zu Fallout passen. Es ist irgendwie postapokalyptisch und gleichzeitig Bioshock-esk. Ja, wir haben es mal wieder mit einer postapokalyptischen Geschichte zu tun, weil es einfach viele Menschen gibt, die die Welt brennen sehen wollen, Schrägstrich, wo es irgendwie erst menschheitstechnisch wieder spannend wird, wenn die alte Menschheit weg ist. Aber das ist eine Frage für ein anderes Video. Ist es irgendwie so der Michael Bay, das Michael Bay-Syndrom, weil wir so oft immer alles in Schutt und Asche legen wollen oder irgendwie keine Geschichten mehr in dem Alltag erzählen wollen, sondern sagen, die Welt ist zu Ende und jetzt kann man wieder spannende Geschichten erzählen. Mortal Engines ist auch so ein Fall. Die Welt ist untergegangen und die Überlebenden haben sich auf Monster Trucks zurückgezogen. Aber gigantische Monster Trucks, auf denen gesamte Städte stehen. Also fahren jetzt alle Länder oder Städte mit ihren Stadt-Monster Trucks durchs Gelände, das ist Mad Max, aber hoch 4000 und jagen andere Städte und fressen die auf und nehmen sich dann quasi die Ressourcen dieser Städte und bauen ihre Städte größer. Und der Schlimmste in diesem Demolition Derby ist London mit ihrem Monster Truck, mit ihrer Monster Truck Stadt, mit ihrem Stadtmonster Truck. Und wir lernen zwei Menschen auf diesem Stadtmonster Truck, das ist echt schwer, und würde ein Stadtmonster Truck von einem Stadtmonster Truck runterfallen, egal. Simpsons-Anspielung for the win. Es geht um zwei Menschen auf dieser Monster-Truck-Stadt. Einmal einen Historiker, der sich vor allem damit beschäftigt, der fast schon so einen Trödelladen führt, wo er tatsächlich ursprüngliche Sachen aus der alten Welt sammelt und oft nicht mehr weiß, was das ist. Ich glaube, er weiß nicht, was ein Wecker ist. Oder es erklärt sich ihnen nicht, was das alles für Gegenstände sind. Es hat so leichte Arthur Weasley-Vibes, der Muggelgegenstände sammelt. So ist das ein bisschen mit diesem Historiker in Mortal Engines in London, in dieser Monster-Truck-Stadt. Und einer Frau, die sich Zugang zu dieser Stadt verschafft, weil sie einen Promi, einen Anführer, ein Mitglied einer Gilde töten will. Und diese beiden Menschen kommen irgendwie zusammen und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, Michael, erzähl mir jetzt nichts vom Pferd, weil ich habe den Film gesehen, um Gottes Willen, bitte, wenn ihr den Silent Hill-Film seht und davon enttäuscht seid, lasst es sein, spielt Silent Hill. Der Film hat nichts mit den Spielen zu tun. Wenn ihr den Film zu Mortal Engines seht, lasst es sein. Es ist wirklich eine Beleidigung für dieses Franchise. Ähnlich wie der Dunkle Turm-Verfilmung von Stephen King eine Beleidigung für seine Reihe ist. So ist dieser Film auch eine Beleidigung für dieses Franchise. Lest wirklich die Bücher, weil dieser Film sich die Mühe gemacht hat, es so langweilig und kaputt wie möglich zu machen. Also dieser Film ist der schlimmste Monster Truck unter den Monster Truck-Städten. Ich spreche nur von Teil 1 und es gibt vier Teile von dieser Reihe und das Faszinierende ist, Philip Reeves schafft es, Märchen für Erwachsene zu schreiben. Es liest sich stellenweise wie ein Jugendbuch, ohne ein Jugendbuch zu sein, weil es zu düster ist. Und warum ist das Bioshock-esque? Ihr habt Städte, die auf Monster-Trucks fahren. Ihr habt Androiden. Das könnten gewissermaßen Synths oder Big Daddies sein. Es gibt so unglaublich coole Technologie in diesem Universum. Und diese beiden, dieser Historiker und dieser Racheengel, die ziehen von einem Standort zum nächsten und lernen ganz viele unterschiedliche Fraktionen kennen. Und deswegen sage ich, dass das sowohl Fallout als auch Bioshock ist, weil in dieser Postapokalypse sich komplett neue Fraktionen und neue Philosophien gebildet haben. Und es ist ultra spannend, wie die dann von einer zur anderen laufen und wie die sie alle gegenseitig bekriegen. Es ist ultra spannend und man ist so ultra dankbar, dass es noch mehrere Romane davon gibt. Und auch Philip Reeves kennt keine Regeln. Philip Reeves pfeift auf Moral. Philip Reeves sagt, nein, es muss kein Happy End geben. Philip Reeves sagt, nö, meine Guten müssen nicht gut sein und meine Bösen müssen nicht nur böse sein. Und das finde ich so ultra schön und überraschend, dass auch hier, ne, wir kennen Fantasy-Geschichten, aber Philip Reeves sagt, nein, ihr kennt meine Geschichte nicht. Der letzte Teil dieser Quadrologie, der schwächelt unglaublich. Er schwächelt unglaublich. Aber ich muss sagen, so die ersten drei Teile seiner Reihe sind wirklich ganz, ganz toll. Ich würde, glaube ich, noch mal später also in einem anderen Video mal auf den zweiten zu sprechen kommen, der für mich solche Frostpunk-Vibes hat. Und der dritte, muss ich sagen, geht dann doch auch wieder sehr stark Richtung Bioshock, wenn nicht sogar Bioshock Infinite, weil ne, diese Monster-Truck-Städte, die in den Lüften gewissermaßen sind, es hat alles, das würde auch jetzt wieder viel zu lang dauern, welche Assoziationen, Gefühle, Philosophien und Dinge bei euch geweckt werden, wenn ihr in Bioshock reingeworfen werdet, weil Bioshock ist eine große Wundertüte, dieses Crossover erzeugt auch ein Crossover an Empfindungen und Erfahrungen bei euch. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von Crossover-Genre und Punk-Genre, weil die tatsächlich mal diesen normalen Pfad verlassen und euch in komplett neue Universen werfen mit neuen Problemen und neuen Lösungen. Das treibt euren Taskmanager, das treibt euer Gehirn vollkommen nach oben. Und ihr seid richtig erschlagen und das mag ich einfach, wie mal das Gehirn komplett gefordert wird, weil das ist, glaube ich, so eines, was ich am Leben am schlimmsten finde, Momente, die euch nicht komplett fordern. Na klar, man soll auch ein bisschen chillen, aber ich liebe es einfach, wenn man merkt so, ha, dieses Werk ist mir intellektuell ebenbürtig. Ich hätte euch jetzt noch was zu Heavy Rain empfehlen können, aber ich lasse es einfach, weil dieses Video schon viel zu lange geht. Das spare ich mir halt auf. Ich mache jetzt zukünftig immer eine Liste an Sachen und wenn ich sie nicht unterbringe, dann könnt ihr euch darauf in der nächsten Folge freuen. Sagt mir gerne, wie euch das gefällt und sagt mir gerne, ob ich es irgendwie verbessern kann oder ob ich es irgendwie, wie ihr zu der Debatte steht, ob ich das Chaos embracen soll oder ob das alles wieder ein bisschen strukturierter zugehen soll, damit es leichter bekömmlich ist oder ob ihr wirklich vollkommen das Chaos feiert, weil ich möchte das, ich mache das ja eben für euch. Ich könnte mich natürlich die ganze Zeit auch selbst unterhalten und selbst abfeiern, ich mache das ja für euch und möchte euch damit inspirieren und euch gute Literatur empfehlen, weil ich finde, ihr könnt in keinem Medium so viel falsch machen wie Literatur. Erstens, es ist super negativ belastet mit Vorurteilen und das ist vor allem der Deutschunterricht schuldig. Eigentlich eine Unterrichtseinheit, die euch für Literatur begeistern soll, aber irgendwie so antimäßig arbeitet. Also, wenn ihr Deutschunterricht hattet, hasst ihr Literatur danach und ich verstehe es halt nicht. Also, ich habe keine Ahnung, ob es in anderen Ländern besser ist, aber gerade so im deutschen Deutschunterricht denke ich mir nachher so: Oh mein Gott. Und dabei ist das so viel cooler als Physik und Chemie. Also, ich bin mal gespannt, ob in 200 Jahren, ob es Unterricht gibt in den Schulen, der sich mit Filmen beschäftigt und mit Spielen beschäftigt. Ich bin irgendwie zu früh geboren. Aber nie zu spät irgendwie gar nicht. Nö, zu spät nicht. Zu früh. Eigentlich sind Menschen immer nur zu früh geboren, glaube ich. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ist egal. Ich komme zu meiner letzten Empfehlung und dann können wir uns auf eine dritte schöne Folge freuen. Apropos, ihr seid die Ersten oder jetzt in diesem Video seid ihr die Ersten, die das hier bewundern dürfen. Das ist vor kurzem angekommen, damit jetzt nicht immer diese weiße Lücke in meinem Bild drin ist. Das war der Grund, warum ich ursprünglich eher hier gesessen habe, damit ich das verdecke. Das muss ich noch nicht mehr tun. Ich finde, es sieht unglaublich toll aus. Heute ein Meister der Abschweifung. Heute ist Abschweifungsfreitag gewissermaßen, was ihr aber an einem Sonntag seht. Ich komme zu meiner letzten Empfehlung für euch, weil sie auf dem Thumbnail ist und ich packe es natürlich aus strategischen Gründen nach hinten. Was kann ich euch empfehlen, wenn ihr Literatur zu Skyrim sucht? Und natürlich könnt ihr ja in-game die Literatur in Skyrim lesen, was ja total faszinierend ist und wofür man Bethesda gar nicht genau loben kann, dass sie eine gewissermaßen fantastische Formel für Open-World-Spiele gefunden hat und während andere Leute ihnen vorwerfen, es sei McDonald's Open World, finde ich gar nicht. Skyrim haben sie einen wirklich interessanten Punkt getroffen. Auch das wäre Material für einen Deep Dive, der irgendwann mal kommen darf. Literatur dazu ist jetzt schwierig, weil, ne, ich habe gesagt, Krimi ist unglaublich schwierig, ein unglaublich überlaufenes Genre, weil sich das ja so gut verkauft angeblich, was aber dann ganz viele Stümper und talentlose Menschen anzieht. Und es gibt noch ein anderes Genre, das genauso schlimm ist, während gewissermaßen Science-Fiction momentan immer irgendwie besser wird, weil das immer weniger Leute bedienen, gibt es ein anderes Genre, das unglaublich überlaufen ist mit Schund, nämlich Fantasy. Und ich kann euch, wenn ihr eine Literatur sucht, die wie Skyrim ist, weil Skyrim so ein unglaublich interessantes, melancholisches, fantasiereiches, düsteres und irgendwie tröstendes, heimatliches Spiel ist. Und ich setze mir selbst den Maulkorb auf, bevor ich jetzt zu viel über Skyrim rede, möchte ich euch nur sagen, wenn ihr eine Literatur wie Skyrim sucht, jetzt wird eine sehr interessante Brücke geschlagen. Und ihr werdet merken, wie ihr glücklich am Ende dieser Route ankommen werdet, wenn ihr mir einem Gedankengang folgt, wie ich diese Suche unternommen habe und was ich am Ende dessen gefunden habe. Skyrim ist nicht nur auf diversen Plattformen erschienen und Skyrim hat nicht nur unglaublich viele Mods vorgebracht, tatsächlich darunter auch Full-Conversion-Mods, also Spiele, die auf der Basis von Skyrim programmiert worden sind, die nachher gar nichts mehr mit Skyrim zu tun haben, aber quasi aus Skyrim entwachsen sind. Da gibt es fantastische Full-Conversion-Mods, also fast schon komplett neue Spiele auf der Basis von Skyrim, gibt es Forgotten City. Es gibt aber auch eine andere interessante Full-Conversion-Mod, über die viel zu wenig gesprochen wird, nämlich Enderal. Das ist das ist nicht mehr Skyrim, das ist wahrscheinlich schon fast besser als Skyrim. Das Problem ist nur, das kennt man nicht. Und jetzt seid gespannt. Der Autor von Enderal, der diese Full-Conversion-Mod, der die gesamte Geschichte, Dialoge dafür geschrieben hat, Nikolas Litzau Schreiber, hat selber, das ist fantastisch, wie kann man ein Autor sein, der sogar das Wort Schreiber im Nachnamen hat, hat ein eigenes Buch geschrieben zu Enderal, nämlich Träume der Todgeweihten. Und das ist ein verdammt langes Buch. Und schaut euch unbedingt die Folge von mir und Amemos an, wie wir ein Doppelinterview mit ihm hatten, weil wir nämlich tatsächlich über Enderal und das Schreiben gesprochen haben und über Rollenspiele. Und er hatte mich nach diesem Interview, hatte er mich unglaublich. Und als ich hörte, dass er dieses Buch geschrieben hat, musste ich es kaufen. Es ist ein wirklich begnadeter Autor. Es ist ein begnadet, fantastisch guter Autor. Die einzige Schande ist, dass man es nicht kennt und dass es noch eigentlich viel mehr holen werden muss. Und das hole ich, diese Schuld hole ich jetzt nach. Ich bin mit diesem Buch noch nicht durch, weil es braucht nicht eure volle Aufmerksamkeit, aber das heißt so viel wie, macht jetzt bitte nichts parallel. Lest auch nichts parallel. Lest wirklich das. Oder sagt euch, ich möchte mal wieder eine Woche nach Enderal ziehen. Träume der Todgeweihten geht es um einen Söldner, der einen ganz speziellen Auftrag bekommt, einen träumenden König retten. Das ist ein König, der im Koma liegt, der quasi in seinem eigenen Traumreich gefangen ist. Und dieser Söldner soll ihn nun daraus befreien. Das liest sich wie Inception, aber in Skyrim. Schreibt nicht nur fantastisch, also wirklich jede Zeile ist mit Liebe geformt, jede Zeile ist mit Liebe geschliffen. Dieses Universum, man spürt es atmosphärisch wirklich. Es ist nur Literatur, aber er hat die Macht, mit Worten wirklich euch diese Welt in eurem Gehirn zu programmieren. Als ob das Gameplay von diesem Roman sich in eurem Kopf aufbaut. Und das, als ob ihr es in eurem Kopf spielen würdet. Also Literatur, die ein Videospiel in eurem Kopf erzeugt, das ist ein Talent für sich. Und ich bin nicht durch damit, aber alles, was ich davon gelesen habe, hat mich wirklich, wirklich krass, krass abgeholt. Das ist Fantasy-Literatur, wie ich sie mir häufiger wünsche, und sie sei euch hiermit empfohlen. Zuletzt würde ich euch gerne darum bitten, wenn ihr Empfehlungen zu diesen Fällen hattet, die ich euch heute präsentiert habe, wenn ihr sagt, ja, finde ich richtig gut, Michael, danke dafür, aber ich hätte hier noch folgenden Vorschlag, dann lasst es mich bitte wissen. Ich werde irgendwann mal wahrscheinlich ein gigantisches Dokument oder vielleicht selber ein Buch rausbringen, in dem ich nur diese Empfehlungen aufliste. Ich bin immer jederzeit dankbar für sowas, weil vergesst Amazon-Kategorien, vergesst Netflix-Kategorien, vergesst vor allem diese ganzen Algorithmen. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, ein Algorithmus kann für dich arbeiten, und manchmal, wenn ein Algorithmus dich nicht kennt, sondern einfach dich nur oberflächlich kennt, dann wird er dir auch nichts Gutes empfehlen. Weshalb ich diese Empfehlungen von Menschen für Menschen, das ist so die beste Kuratierung. Die Empfehlung eines Freundes, einer Freundin, das wird wahrscheinlich bis, egal wie ausgereift KI sein wird, bis KI vielleicht dein bester Freund, deine beste Freundin ist. Aber die Empfehlung eines Freundes, die Empfehlung einer Freundin ist, glaube ich, so die wertvollste Empfehlung, die ihr haben könnt. Da habt ihr, glaube ich, die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit. Was macht das so besonders bei diesen Empfehlungen? Weil es vielleicht auch von Menschen sind, die diese Suchen unternommen haben. Und man nimmt euch damit dann quasi diese Suche ab. Wenn ich sage, ich habe 400 Tage nach etwas gesucht und ich empfehle es dir hier, dann ist das ja nicht nur die Empfehlung eines Freundes oder einer Freundin, es ist sogar ein Freundschaftsgeschenk gewissermaßen. Betrachtet das als ein freundschaftliches Geschenk von mir an euch. Empfehlungen zu diesen Spielen. Und damit danke fürs Reinhören, danke fürs Reinschauen. Ihr wisst, dass es das hier nicht nur auf YouTube gibt, sondern auch auf Spotify, Apple und Co. Bei YouTube habt ihr den Vorteil, dass ich euch auch die, dass ihr noch meine Gesellschaft und meine Anwesenheit im Video genießen könnt und dass ich auch euch die Bücher in die Kamera halte. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie nicht unten in der Videobeschreibung auch alle drin sind mit den Titeln, damit ihr sie nochmal damit ihr sie sofort kaufen könnt oder euch nochmal anschauen könnt. Falls ihr meine Arbeit unterstützen wollt und unglaublich tollen Bonus-Content abstauben wollt, dann empfehle ich euch einen Blick auf Steady. Ab Minimum 5 Euro im Monat könnt ihr dort alle Bonus-Contents genießen, wozu vor allem viel toller Content, Personality-Content gehört, aber auch Deep Dives, meine Analysen, wovon ich immer die ersten Folgen verschenke, quasi als Anreiz, aber euch dann darum bitte, wenn ihr diese Deep Dives, die unglaublich aufwendig sind, genießen wollt, dann bitte unterstützt meine Arbeit, bezahlt meine Arbeit und legt die Füße hoch, weil sobald ihr ein Steady-Abo abgeschlossen habt, möchte ich einfach, dass ihr in meinem Enlivenland einfach genießen und abspannen könnt. Ihr könnt die Schuhe ausziehen, um euch ist gesorgt, Und das Tolle ist, je länger ihr dabei bleibt, desto mehr Deep Dives könnt ihr konsumieren. Und desto mehr Deep Dives könnt ihr mitfinanzieren. Und desto mehr könnt ihr mitgestalten, welche Deep Dives kommen sollen. Und desto mehr seid ihr noch mehr ein Teil von Enliven. Und ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende und frohes Lesen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Michael, a.k.a. Taneros. Enlive das Leben und embrace das Chaos. Ah, dieser Doppelslogan, das ist cool. Das muss ich mir merken. Ciao.